Dieses Lied, das wir während der Kollekte gesehen und gehört haben, bei dem Miriam mitgesungen und mitgetanzt hat und sehr so dabei war mit dem Herzen, hatte ich den Eindruck, ist ein super Einstieg für unser Predigtthema. Love each other. Liebet einander. Also wir hätten es nicht besser planen können. Dankeschön dafür. Und dann war eine Stelle noch, we belong together. Wir gehören zusammen. Ja. Das ist das, was Jesus hier sagt. Wir befinden uns immer noch in der Passionszeit, den 7 Wochen vor Ostern. Jetzt sind es keine 7 Wochen mehr, die Zeit vergeht natürlich. Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, dass er bald nicht mehr da sein wird. Er wird sie verlassen, er wird leiden und sterben, bevor er dann von Gott auferweckt wird, dann für kurze Zeit nochmal bei den Jüngern sein wird und dann wieder weggeht. Jesus will seine Jünger vorbereiten auf die Zeit danach. Und uns wird hier eine denkwürdige Szene präsentiert, bevor Jesus hier diese Worte spricht. Jesus sitzt im Kreis seiner Jünger, naja, das ist relativ normal, zum Abendmahl, zum letzten Passafest. Und dann, und das ist das Denkwürdige und Ungewöhnliche, wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße. Verkehrte Welt. Jesus stellt alles auf den Kopf. Das war eigentlich überhaupt nicht seine Aufgabe, menschlich gesehen. Aber Jesus tut das hier, um ein Zeichen zu setzen. Dann identifiziert Jesus Judas, einen der 12 Jünger, als seinen Verräter und schickt ihn schon mal weg. Er hat zu tun. Dann redet Jesus über dieses Liebesgebot, das wir hier gesungen haben, was wir gehört haben, und sagt den Jüngern, dass sie jetzt ein neues Gebot haben. Und das ist Auftrag und Zuspruch zugleich, aber dazu gleich mehr. Dann geht es weiter. Petrus wird offenbart von Jesus als derjenige, der Jesus verleugnen wird. Dann redet Jesus über den Heiligen Geist, den der Vater schicken wird. Dann über das Bleiben in ihm, über die Ablehnung der Welt, dann nochmal über den Heiligen Geist. Und dann betet Jesus ganz intensiv für seine Jünger, für die damaligen und für die zukünftigen, bevor Jesus dann gefangen genommen wird. Was Jesus hier sagt, das ist nochmal sehr konzentriert, sehr fokussiert, was ihm wichtig ist. So wie man das macht, so was will ich demjenigen nochmal mitgeben, bevor ich dann nichts mehr sagen kann. Was Jesus hier sagt, ist eine Art Vermächtnis, ein Testament. Wenn er, Jesus, weg ist, soll nicht alles zusammenbrechen. Jesus versucht dafür zu sorgen, dass die Jünger dann zusammenbleiben und weitermachen. Und ich lese nochmal diese Worte, die Jesus da sagt. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Warum? Warum diese Worte Jesu an seine Jünger? Er hätte ja noch mal ein paar beruhigende Worte finden können. So wird alles gut. Ich habe alles in der Hand. Der Vater hat alles in seiner Hand. Wird nicht so schlimm. Liebt einander. Was könnte denn mit den Jüngern passieren, wenn Jesus nicht mehr da ist? Also ich hätte da einige Ideen. Wenn ich mir so vor Augen führe, wer zu diesem Jüngerkreis gehört. Ganz normale Menschen, Menschen, die nicht besonders herausstechen, die Jesus so aus ihrem ganz normalen Alltag herausgerufen hat. Keine Elitetruppe, keine hochbezahlten Stars. Die Menschen, die Jesus da gerufen hat, sind weder berühmt noch besonders heldenhaft. Sie sind nichts Besonderes, im Gegenteil, sie sind auffällig unbesonders. Simon Petrus, engagiert, keine Frage. Allerdings fehlt es ihm doch sehr an einer realistischen Selbsteinschätzung. Große Klappe, aber wenn es drauf ankommt, dann kneift er. Johannes und Jakobus, die Brüder, die sind schon ein bisschen überheblich. Sie finden, dass sie den Platz an der Seite Jesu später haben sollen. Kein Wunder, dass die Jünger da, die anderen, ein bisschen erbost reagieren. Oder Matthäus, Zöllner von Beruf, ein verachteter Beruf, weil er mit der verhassten Besatzungsmacht, mit den Römern zusammenarbeitet und sogar seinen eigenen Landsleuten das Geld abknöpft, zum eigenen Wohlstand. Simon, der Kanaanäer, ein Zelot. Zeloten kämpften damals gegen die Besatzungsmacht mit allen Mitteln und viele von ihnen schreckten auch vor Mord nicht zurück. Ein Zöllner, der mit denen zusammenarbeitet, ein Zelot, der aktiv gegen die Römer kämpft, in einer kleinen Gruppe zusammen. Wie soll das gut gehen, bitteschön? Dann Thomas, der Zweifler genannt. Der Zweifler soll den Menschen hinterher von Jesu Tod und Auferstehung berichten. Ist das nicht ein bisschen zu viel ihm zugemutet? Und dann Judas, hochqualifiziert, raffiniert und äußerst engagiert für die Sache, aber er verrät Jesus. Er hält es nicht aus. Er lässt sich gefangen nehmen. Und dazu, Entschuldigung, dazu noch einige No-Names, sage ich mal. Menschen, die kaum besonders in Erscheinung treten. Wir wissen gerade mal ihre Namen, vielmehr nicht. Andreas, Philippus, Bartholomäus, Thaddäus, noch ein Jakobus. Ein bunter, unspektakulärer Haufen, der sich so nie gefunden hätte, von alleine. Jesus beschwört diesen Jüngerkreis förmlich: Liebe Jünger, ich weiß, es wird schwierig werden. Gemeinschaft ist keine leichte Sache, die geschieht nicht automatisch. Das ist Arbeit. Es ist eine wundervolle Sache, aber es ist nicht leicht. Bleibt in dieser Gemeinschaft, sei gut zueinander, liebt einander. Gott hat sich etwas dabei gedacht, dass die Nachfolger Jesu in Gemeinschaft leben sollen und niemand alleine durchs Leben geht. Weil es gut ist, wenn man sich unterstützt, wenn man sich gegenseitig leitet, wenn man sich stützt und trägt und füreinander da ist und hilft. Und das alles auf dem großartigen, unerschütterlichen Fundament der Liebe Gottes zu uns. Und diese Liebe, die wir von Gott empfangen haben und die wir erleben und die Jünger damals durch Jesus erleben, die soll sich jetzt ganz konkret äußern im Miteinander, im Umgang miteinander, in der liebevollen Christusgemeinschaft. Und deshalb sagt Jesus hier diese Aufforderung: Liebt einander. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Liebe Gemeinde, neu ist das Gebot natürlich nicht wirklich. Jesus stellt ja bereits zu Beginn seines öffentlichen Wirkens die Liebe in das Zentrum seiner Lehre. In Matthäus wird er nach dem höchsten Gebot gefragt und er erklärt da in Matthäus: Du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Liebe als Herzstück christlichen Lebens, christlicher Ethik. Jemand sagte, Jesus ist kein Moralprediger, sondern ein Liebender. Jesus macht das Lieben zum Markenzeichen der Jüngerschaft. Daran werdet ihr erkannt werden, an der Liebe zueinander. Einander lieben, das ist Nachfolge Christi. In Liebe füreinander da sein, das ist das Fundament der Gemeinde Jesu. Und diese Liebe strahlt in drei Richtungen, die wir leben und erleben: zu Gott, zum Nächsten, zueinander. Zu sich selbst ist da noch so angehängt als mit Grundlage. Jesus will, dass die Liebe Gottes sichtbar wird und greifbar wird. Dass Menschen die Chance haben, die Liebe zu erfahren durch das, wie wir miteinander umgehen. Warum sagt Jesus das seinen Jüngern? Ist das nicht selbstverständlich? Nee, scheinbar nicht, sonst würde er es nicht sagen. Jesus weiß, dass es in diesem, ich sag mal, Haufen, in dieser Zusammenstellung von Menschen schwierig werden wird. Und wir lesen das in den Evangelien, dass es da ab und zu auch schon ein bisschen gekracht hat. Und da war Jesus noch dabei, ganz sichtbar und fühlbar und greifbar. Wie schön wäre es, wenn das gar nicht nötig wäre, sowas zu sagen. Das wäre der Himmel. Das kommt dann später. Jetzt, solange wir hier als junger Jesu in dieser Welt leben, brauchen wir leider diese Aufforderung: Liebet einander. Weil es immer Auseinandersetzung geben wird zwischen uns. in der Gemeinde, unter uns Christen. Jesus fordert uns auf, dass wir im Alltag bereit sind, Schritte aufeinander zuzutun. Und zwar nicht den zweiten Schritt, nachdem jemand anderes den ersten gegangen ist, sondern dass wir den ersten Schritt tun. Dass ich den ersten Schritt auf jemanden zutue, der mich vielleicht unfair angegriffen hat. Dass wir bereit sind, auf manche persönlichen Wünsche und Ansprüche zu verzichten, damit es dem anderen gut geht. Und damit wir so ein sichtbares Zeichen setzen, bei uns herrschen andere Regeln, nämlich die Regeln der Liebe Gottes. Unsere Zugehörigkeit zu Jesus zeigt sich nicht nur darin, dass wir schöne Gottesdienste feiern und gute Veranstaltungen organisieren und füreinander beten, sondern dass wir füreinander da sind, im Vergeben, im Helfen, im Ermutigen, darin nicht übereinander herzuziehen, nicht um jeden Preis Recht haben zu müssen, nicht nachzutreten. Nur zwei Bibelstellen, die das im Neuen Testament nochmal in anderer Formulierung aufgreifen, zum Thema Wertschätzung. In Philipper 2 heißt es, ich lese das in Auszügen vor, und da wird der christlichen Gemeinde das gesagt, wo man ja denken könnte, Mensch, da muss es doch laufen, das muss doch fließen, so die Liebe Gottes. Die kriegen die Aufforderung, haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe. Also keine Unterschiede. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Also diese Aufforderungen stehen nicht im luftleeren Raum, sondern sie werden angedockt an das Verhalten Jesu. Mensch, der hat es doch gezeigt, wie das geht. Und in Kolosser 3, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Das ist nochmal die Grundlage gelegt, damit man das nicht vergisst. Es geht nicht nur um Aufforderung. Die Grundlage ist gelegt und dann, darum kleidet euch in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, in Bescheidenheit, in Rücksichtnahme und in Geduld. Geht nachsichtig miteinander um. Vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Bekleidet euch mit der Liebe. Und dann als Zuspruch, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Das heißt, wenn wir im Frieden sind, dann können uns diese Dinge tatsächlich gelingen. Es geht Jesus darum, dass Gott diesen Raum in uns hat, dass dieser Friede wirken kann, diese Liebe, die wir von Gott empfangen haben. Vielleicht das, was über das Normalmenschliche hinausgeht. Nicht Auge um Auge oder wie heißt es, wie du mir, so ich dir, sondern in gegenseitiger Vergebung, nicht nachtragend, sondern irgendwann diesen Streit beendend. Nicht beweise mir, dass du wichtig bist, dann respektiere ich dich, sondern gegenseitige Annahme ohne Vorleistung. Nicht gegenseitige Herabsetzung, sondern gegenseitige Wertschätzung. Diese Einstellung, dieses Verhalten ist das, was Gott durch seinen Geist in uns wirken kann und will. Ich liebe dieses Wort Wertschätzung. Das ist ein modernes Wort. Ich finde, das ist ein bisschen eine Konkretisierung des Wortes Liebe. Ein Teil davon. Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines anderen Menschen. Sie gründet auf eine innere, allgemeine Haltung anderen gegenüber. Wertschätzung betrifft einen Menschen als Ganzes, sein Wesen. Sie ist unabhängig von Taten oder Leistung. Wertschätzung ist verbunden mit Respekt und Wohlwollen. Sie drückt sich aus in Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksamkeit und Freundlichkeit. Die Frage stellt sich uns ganz konkret, wem bringe ich diese Wertschätzung entgegen? Nur Menschen, die hier fleißig mitarbeiten oder die irgendwie auf einer Wellenlänge mit mir sind, das ist so einfach dann. Schätze ich Menschen wert, die mich herausfordern? Das ist nicht ganz so einfach. Wertschätzung bedeutet, ich respektiere deine Meinung oder dein Verhalten als Ausdruck deiner Persönlichkeit, auch wenn ich sie nicht teile. Wertschätzung bedeutet, du bist ein wertvoller Mensch, einfach nur, weil du da bist. Ich glaube, das ist das Evangelium. So wie Gott uns liebt und wertschätzt, einfach weil wir da sind, so sollen, dürfen und können wir einander wertschätzen und lieben, einfach nur, weil der andere da ist. Ich glaube tatsächlich, dass diese Einstellung und dieser Satz helfen kann, wenn wir einander begegnen, daran zu denken, der andere muss mir nicht beweisen, dass er wertvoll ist, damit ich ihn wertschätzen und lieben kann. Weil wer hätte das Recht, so eine Liste zusammenzustellen? Was muss jemand leisten, damit ich ihn wertschätze? Das ist absurd. Gottes grenzenlose Liebe zeigt uns ja gerade, dass auch wir da grenzenlos sein können. Diese Aufforderung, die Jesus seinen Jüngern hier mitgibt, stellt uns letztendlich die Frage, was habe ich eigentlich in meinem Herzen, was die anderen angeht? Das Gute? Oder sehe ich eher immer das Negative? Bin ich jemand, der eher immer kritisiert? Kritik hat manchmal total seinen Platz, das ist nicht die Frage, aber die Grundhaltung den anderen gegenüber. Gucke ich hauptsächlich auf die Fehler? Wir haben ja vorhin gehört, jeder macht Fehler, auch Erwachsene. Natürlich. Oder lerne ich den Blick Jesu und sehe das Gute, was in den Menschen steht und seine Geschichte? Wenn ein Mensch Wertschätzung erfährt, dann entfaltet er seine Möglichkeiten. Ich stelle mir das immer so vor wie so ein Raum, der sich öffnet, wie eine Tür, die aufgeht und dann ist da Raum zum Leben, wenn jemand mich wertschätzt oder wenn wir einander wertschätzen. Und sobald wir das nicht tun, geht dieser Raum zu, die Tür geht zu und alles wird irgendwie eng. Da entsteht kein Leben. Aber in Wertschätzung, da kann ich erstmal sein, da darf ich sein. Und dann kann ich immer noch gucken, was muss ich in meinem Leben ändern. Aber das ist erst der nächste Schritt. Gott stellt jedem von uns ganz konkret die Frage, wie ich die Liebe Gottes, die ich erfahre, umsetzen kann. Dass es nicht nur ein wohliges Gefühl ist. Gott hat ja auch nicht nur ein wohliges Gefühl für uns. Der ist ganz konkret aktiv geworden, indem er Jesus hat ans Kreuz gehen und sterben lassen. So ein Opfer ist nicht nötig. Wir können das ja auch nicht nachmachen. Das ist einmalig. Aber wie kann ich diese Liebe zeigen? Ganz konkret. Wie kann ich lernen, die Menschen hier wertzuschätzen, selbst wenn ich nicht ihre Ansichten teile? Wie kann ich Wertschätzung ausdrücken? Die Frage werde ich nicht beantworten. Die muss jeder tatsächlich für sich beantworten. Und vielleicht ergibt sich nachher die Gelegenheit oder in der nächsten Woche ganz konkret einem Menschen, dem ich das lange nicht gegenüber gezeigt habe, meine Wertschätzung auszudrücken. Eigentlich wollte ich in der Predigt über den zweiten Teil des Textes hauptsächlich predigen, aber jetzt ist der erste doch auch schon sehr intensiv geworden. Der Zuspruch, den Jesus hier seinen Jüngern sagt, der fällt manchmal so ein bisschen unter den Tisch, weil man sich so dran aufhängt, liebt einander, macht und tut und geht mal in euch und stellt euch Fragen und setzt das mal um. Jesus sagt weiter, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist ein Zuspruch, das ist eine Verheißung, dass Gott handeln wird in der christlichen Gemeinschaft und durch die christliche Gemeinschaft. Was für eine Chance haben wir hier? Da, wo Menschen sich im Namen Jesu versammeln, da wird Gott handeln, wenn wir in Liebe miteinander umgehen. Das wird sich zeigen, das wird Auswirkungen haben. Ich sag mal, da können wir gar nichts gegen tun. Das ist doch der Hammer. Ich sage das mal so, so beschränkt sind in manchen Dingen, denen nicht alles gelingt. So oft wollen wir gute Dinge und dann haben wir schon wieder über jemanden geredet, der war nicht dabei und das war nicht ganz so nett. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, das natürlich nie vorkommt. Gott handelt in christlicher Gemeinschaft, das wird nach außen dringen, wenn wir einander wertschätzen und lieben. Das ist doch der Hammer, wie Gott sich da an uns bindet. Und welche Möglichkeiten das öffnet. in der weiteren Entwicklung der ersten christlichen Gemeinden kann man das an einigen Stellen sehen. In Apostelgeschichte 2 steht, sie, also die Menschen der Gemeinde, standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Das heißt, die haben irgendwas mitgekriegt, dass da irgendwas passiert ist im Umgang miteinander. Oder das heißt, dass die ersten Christen in Jerusalem, die es konnten, zum Teil Hab und Gut verkauft haben und das Geld denen gegeben haben, die es brauchten. Ja, darüber spricht man noch, wenn das jemand mitkriegt. Der hat hier sein Haus verkauft und dann, das ist doch ein Thema. Das ist doch vorbildhaft. Oder dass in der Gemeinde alle Raum haben, Freie und Sklave in einer Gemeinde. Mann und Frau, Juden und Heiden und die Menschen sehen, ey Mann, das geht. Da wird grenzüberschreitend miteinander gelebt. Das ist ein ganz neues gesellschaftliches Konzept. Da wird sich umeinander gekümmert. Das muss doch attraktiv gewesen sein. In einer Gesellschaft, in der das sonst nicht so selbstverständlich ist. Liebe Gemeinde, ich finde diese Botschaft, dieses Evangelium, dass das gemeinschaftliche Leben von Christen eine Botschaft selber sein kann für die Menschen, ist eine großartige Botschaft. Das gemeinschaftliche Leben von Christen kann Menschen in Erstaunen versetzen und zur Umkehr einladen. Wir haben ein Reichtum, der überfließt. Der Geist Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen und dadurch können wir Grenzen überwinden, die uns sonst gefangen halten. Der Geist fließt aus unseren Herzen in die Gemeinschaft der Christen und von dort aus fließt er weiter. Unser Miteinander kann, weil der Geist Gottes das in uns wirkt, Menschen in Erstaunen versetzen durch unsere Vergebungsbereitschaft. Wenn Menschen sehen, der trägt ihm das gar nicht mehr hinterher. Gut, der hat ein halbes Jahr gebraucht, so, aber jetzt können die beiden wieder miteinander. Das ist doch Leben. Unser Miteinander kann Menschen zum Staunen bringen, dadurch, dass wir hier Gott fröhlich lobpreisen, obwohl wir in manchen theologischen Fragen überhaupt nicht einer Meinung sind. Unser Miteinander kann Menschen verblüffen durch unsere Bereitschaft zum Dienen und zum Helfen, ohne dass wir dafür eine Gegenleistung bekommen. Das wird nicht abgerechnet. Oder unser Miteinander kann Menschen stutzig machen durch unsere Barmherzigkeit untereinander. Unser Miteinander kann Menschen nachdenklich machen durch den inneren Kompass, den wir folgen. Wir haben da jemanden, einem Gott, dem wir folgen, dem wir Rechenschaft ablegen. Es geht nicht immer nur nach unserer persönlichen Nase. Das ist ein Unterschied zur Gesellschaft, in der wir leben. Liebe Gemeinde, ich wünsche mir, dass wir damit neu rechnen, dass Gott Menschen durch unseren Umgang miteinander in Staunen versetzt und sie neugierig macht und sagt, Mensch, wie geht das? Wie könnt ihr das? Was ist da los bei euch? Und zwar ohne, dass das diesen Druck erhöht. Oh, jetzt muss ich aber. Wobei, manchmal ist das auch nicht. Also, wenn Gott dich da gerade anspricht zum Thema, ich weiß nicht, Vergebung, dann ist das vielleicht jetzt dran, dir darüber neu Gedanken zu machen. Trauen wir es Gott doch wieder neu zu, dass er tatsächlich dadurch wirkt, dass wir in Liebe miteinander umgehen. Und dass es tatsächlich nicht wirklich in unser Belieben gestellt ist. Naja, mit dem einen gehe ich liebevoll um und der andere nervt einfach manchmal. Sorry, aber es geht nicht. Aber lasst uns darauf einlassen, diese Grenzen zu überschreiten und Gott damit zum Wirken kommen zu lassen. Und so das andere sehen, da ist etwas. Nicht, dass wir toll sind. Also es geht nicht darum, dass wir die Lorbeeren ernten und wir sind hier, ne? Nee, damit Gott zum Strahlen kommt und Menschen entdecken, boah, das kann Gott auch mit meinem Leben machen. Ich kann Frieden mit Menschen bekommen, mit denen ich im Moment nicht im Frieden bin. Möge Gott das neu in uns wirken, dass wir einander lieben. Und möge Gott das neu wirken, dass Menschen das sehen. Da wirkt Gott. Dadurch, dass wir so miteinander umgehen, wie wir es tun. Amen.